Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht los mit den Vorschau-Sendungen auf die NHL Playoffs 2024. Und wir beginnen in der Eastern Conference mit der Serie der Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders. Die Hurricanes in dem Fall natürlich mit Heimrecht. Und das ist auch die Serie, die von der Uhrzeit her, oder aktuell jedenfalls von der Zeit her, die erste ist, die beginnt. Und zwar am Samstag, den 20. April. Und das Ganze ist um 17 Uhr Ortszeit. Das ist dann 23 Uhr in Europa, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob nicht da noch eine andere Serie vorher terminiert wird. Wir haben ja die Situation, dass in der Western Conference noch ein paar Serien offen sind, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Übrigens deswegen nagelt mich nicht fest auf die Statistiken. Da kann es sein, dass da kleinere Ungenauigkeiten drin sind, weil ich tatsächlich ein paar der Vorschau-Sendungen aufnehme, bevor alle Teams die 82 Spiele absolviert haben. Aber auch an der Stelle müsst ihr mir das dann nachsehen, hoffentlich. Das wird ansonsten zeitlich nichts, wenn ich dann irgendwie 8 Serien in 2 Tagen aufnehmen muss. Das wird schon sehr, sehr eng. Geht ja auch darum, dann das Ganze ein bisschen vorzubereiten. Deswegen, wenn da hinter den Kommastellen irgendwas ungenau ist oder ein Team ist jetzt aktuell, ich sage jetzt mal, auf Platz 16 im Penalty-Killing und dann sind sie in Real auf 14 oder auf 17, wie auch immer, die grobe Richtung dessen, was ich aus den Statistiken ablese, passt ja dann trotzdem. Das also als kleine Einleitung und dann fangen wir mal an mit der Serie Hurricanes gegen die Islanders. Und diese Serie ist tatsächlich die dritte zwischen den beiden Teams, 2019, letztes Jahr auch in der ersten Runde und eben jetzt 2024 gab es diesen Vergleich schon mal und die beiden bisherigen Serien, die gingen an die Carolina Hurricanes. Ja, schauen wir mal auf die Statistiken, auf die reguläre Saison. Die Hurricanes waren das zweitbeste Team in der Metropolitan mit 111 Punkten. Auch da kann es sein, übrigens bei den Punkten auch, dass sich da jetzt nochmal was marginal unterscheidet, wenn jetzt da Teams dabei sind, die noch ein Spiel haben. Die Hurricanes also auf 2 in der Metropolitan, relativ komfortable 111 Punkte, auch noch ziemlich lange vielleicht in der Verlosung gewesen, da die Division zu gewinnen. Und die New York Islanders, die waren auf 3 in der Metropolitan, aber da ist eine ziemliche Lücke. Das sind dann nämlich genau 17 Punkte dazwischen, also schon ein Unterschied. Ja, der direkte Vergleich, das ist wieder typisch NHL, der direkte Vergleich liest sich 2-1-1 und zwar bei beiden Teams. Könnt gerne jetzt versuchen, das Ganze mathematisch rauszufinden. Es liegt einfach an den Regeln in der NHL, dass man für Niederlagen dann Punkte bekommt und so weiter und so weiter. Also ja, beide Teams haben 2 Vergleiche direkt gewonnen und dann jeweils eben bei den anderen noch einen Punkt geholt. Das letzte Duell, das war dann mit Jake Guentzel in der Lineup. Das war ein 4-1 der Canes in Long Island. Und ja, das war, glaube ich, auch das einzige, nachdem Patrick Roy da. Nee, davor gab es auch schon eins mit Patrick Roy als Coach, aber das war eben ein Spiel, was vor kurzem noch war und eben dann auch mit Jake Guentzel im Lineup, also denke ich, hat etwas mehr Aussagekraft. Ja, dann schauen wir mal allgemein auf die Statistiken und dann vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen im Detail. Wenn man durch die Statistiken der Carolina Hurricanes schaut, dann sind da wenige Schwachpunkte zu entdecken. Die Statistiken, die ich mir jetzt angeschaut habe, einfach mal, um euch nur die Art der Statistik zu nennen. Ich habe mir natürlich angeschaut, wie viele Tore haben die Teams geschossen, wie viele Gegentore haben sie bekommen. Das Powerplay ist dabei, Penalty-Killing,
der Corsi-Vorwert prozentual gesehen. Bei 5 gegen 5 sind die Werte dann. Expected Goals bei 5 gegen 5, High Danger Chances 5 gegen 5, Save Percentage 5 gegen 5. Dann habe ich noch die Statistik Goals Against Above Expected. Also das heißt eben, wie viele Tore mehr oder weniger die Teams insgesamt bekommen haben, als zu erwarten gewesen wäre. Und die Schussquote, die Schuss-Percentage, die habe ich auch noch mit drin. Und ich werde jetzt nicht alle Zahlen einzeln durchgehen, aber bei den Carolina Hurricanes gibt es wenig Schwachstellen, habe ich eben schon gesagt, wenn man sich das Ganze anschaut. Die Platzierungen bei diesen Kategorien sind 8, 3, 2, 1, 1, 2, 2. Also sie sind zum Beispiel, um das mal kurz zu sagen, wo sind sie auf 2 und 1? Sie haben das zweitbeste Powerplay, beste Unterzahlspiel. Schon mal eine sehr gute Kombination. Corsi-Wert ist auf 1, die Expected Goals auf 2, High Danger Chances auch auf 2. Die Schwachstellen, das sind einmal die Save Percentage, die liegt nur auf 16. Und eben Goals Against Above Expected, da sind sie nicht so gut. Das ist auch dann der 19. Wert. Und die Schussquote, die ist nur auf 25. Wenn man auf die Gegenseite schaut zu den New York Islanders, dann gibt es da nur zwei Werte, die einstellig sind. Und der eine Wert, das ist die Save Percentage. Das ist der Wert mit 92,49%. Und bei Goals Against Above Expected, und da ist es so, dass die Torhüter der Islanders zusammen 14,26 Tore weniger bekommen haben, als zu erwarten war. Das ist Platz Nummer 8. Ansonsten, das Powerplay ist auf Platz 19, aber ich komme gleich noch dazu, noch eine Sonderanmerkung. Und das Unterzahlspiel, wir reden hier vom Unterzahlspiel eines Playoff-Teams, das ist mit 71,5% das schlechteste der gesamten NHL. Also selbst alle anderen Teams, die die Playoffs nicht erreicht haben, haben ein besseres Unterzahlspiel als die New York Islanders. Also das ist schon beeindruckend schlecht. Und die Bitte kam, dass ich nicht nur auf die Statistiken insgesamt schaue, sondern auch einfach mal so ein bisschen die Trends euch versuche mitzugeben. Und dafür habe ich mir die Teamstatistiken hier angelistet, die die Mannschaften hatten seit der Trade-Deadline. Denn ich denke, das hat eine gewisse Aussagekraft auf das Team, was in den Playoffs dann auch auf dem Eis stehen wird und eben auf die letzten Wochen. Und wenn man das Ganze dann nimmt und sich da die Statistiken anschaut, dann sind die Carolina Hurricanes da auf 1 das absolut beste Team der NHL gewesen seit der Trade-Deadline mit 15 Siegen, 4 Niederlagen und einmal noch dann Overtime oder Penalty-Schießen verloren. 31 Punkte waren das. Die Islanders sind da auch gar nicht so schlecht. Auf Platz 11 liegen die da mit 24 Punkten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich so Dinge anguckt, also die Islanders haben in dem Zeitraum mehr Tore bekommen als geschossen. Die Carolina Hurricanes dagegen deutlich mehr Tore geschossen als bekommen. Und auch die Quoten, ich habe jetzt eben über die Unterzahlquote und über das Powerplay gesprochen. Also das Powerplay der Carolina Hurricanes ist dabei 28,6 mit Jake Guentzel. Das Unterzahlspiel ist bei sage und schreibe 93,1% gewesen. Da kommt dann auch die Rückkehr von Freddy Anderson noch mit dazu. Da komme ich auch gleich noch drauf. Aber wenn man dann auf der anderen Seite sieht, ich hatte ja eben das Powerplay der Islanders erwähnt, das ist ja über die Saison gesehen gar nicht so schlecht, aber seit der Trade-Deadline 13,1%, Platz 28, also das ist schon eine Kombi dann mit diesem Unterzahlspiel dazu, das war jetzt auf die Liga gesehen sogar ein Stück weit besser, aber auch das war auf Platz 29 in dem Zeitraum, also Special Teams absolut überhaupt gar keine Stärke für die New York Islanders. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, die Carolina Hurricanes, die haben fast die gleiche Bilanz, wie sie sie im Vorjahr hatten, aber damals war es so, da sind sie mehr, sage ich jetzt mal, in die Postseason gestolpert und gehumpelt. Andrei Svechnikov hat sich ja da zum Beispiel dann am Kreuzband verletzt gehabt im März. Und da hatten sie dann zum Schluss einen Rekord von 9-8-1. Also das eben der Vergleich, wenn man es jetzt sieht, sie sind das beste Team seit der Trade-Deadline. Im letzten Jahr sind sie gerade so reingerutscht. Dann, oder was heißt gerade so reingerutscht? Die hatten schon genug Punkte, aber sie sind von der Form her nicht mehr gut drauf gewesen. Vor allem auch offensiv. Das ist jetzt natürlich ganz anders, denn Svechnikov zum Beispiel ist mit dabei. Dazu kommt Jake Guentzel eben noch als Königstransfer und als der Spielertyp, der ihnen komplett gefehlt hat in den letzten Jahren. Dann muss man auch sagen, dass sie mit Guentzel und mit Dmitri Orlov auch zwei Spieler haben, die Stanley Cups gewonnen haben. Also auch das ist ein Punkt, war jetzt im letzten Jahr auch nicht so. Ne? Guentzel selber, 25 Punkte in den 17 Spielen, wo er da war. Ihr habt mich auch gefragt, dass ich auch ein bisschen mehr oder gebeten, ein bisschen mehr auch auf Spieler einzugehen, vielleicht auch auf Spieler, die so ein X-Faktor sein können, die eine Serie in die eine oder andere Richtung dann dort ja, ausschlagen lassen können. Und Jake Guentzel ist auf jeden Fall ein Spieler. Der ist ein Playoff-Performer. Die Statistiken von dem in den Playoffs sind super, super gut. Natürlich, klar, kann man immer sagen, er hat mit Sidney Crosby zusammengespielt. Der hat in einem Powerplay gespielt, mit Malkin mit dabei, mit Letang. Alles richtig. Aber trotzdem, jetzt sieht man, er geht zu einem anderen Team. 25 Punkte in den ersten 17 Partien. Ist auch nicht selbstverständlich. Dann Andrei Svechnikov. Ist auch so ein X-Faktor, habe ich eben schon erwähnt. War dann eben in den letzten Playoffs nicht dabei. Der hat ihn da extrem gefehlt. Und Freddy Andersen. Und bei Freddy Andersen ist es so, dass man wirklich sagen muss, der ist ja jetzt zurückgekehrt. Der hat über die Saison gesehen einen Rekord von 13-2-3. 93,2% ist die Fangquote. Aber in den letzten 10 Spielen, seit er zurückgekehrt ist, da ist es so gewesen, da hat er mehr Shutouts, nämlich 3, als Spiele, in denen er 3 oder mehr Gegentore kassiert hat, nämlich ein einziges. Das heißt, er hat in den 10 Spielen nur einmal 3 oder mehr Gegentore kassiert. Die Fangquote, seit er zurückgekehrt ist, ist bei 95,1. Also das ein absoluter X-Faktor. Und man muss auch dazu sagen, dass sie mit Piotr Kochetkov auch einen Torhüter haben, der war schlecht zu Beginn der Saison, also da waren die Hurricanes richtig schlecht, Antti Ranta ist ja dann zum Beispiel auch gewaved worden, also Torhüterposition war da ein echtes Problem, aber das war vor dem 1. Januar und auch seitdem ist auch Piotr Kochetkov gut, also muss man schon sagen, da haben sie ein solides Torhüter-Duo, das heißt, wenn der eine oder andere mal schwächelt, können sie da auf einen zurückgreifen, der da auch gut ist. Ja, was man noch dazu sagen muss, vielleicht was ganz Besonderes, die spielen eine Mann-zu-Mann-Verteidigung, die Carolina Hurricanes, was in der NHL eher nicht so der Fall ist. Die meisten spielen Hybrid oder eine Zonenverteidigung, was aber die Carolina Hurricanes sich erlauben können, da sie einfach eine der tiefsten Defensiven der Liga haben, wenn man sich da die Verteidigerpaare einfach anschaut. Ich muss mal gucken, ob hier auch wirklich die richtigen stehen. Genau. Slavin und Burns, vorne Slavin, einer der besten Stay-at-Home-Verteidiger. Brent Burns ist einer der besten Spieler immer noch in seinem Alter mit 39 Jahren, wenn es darum geht, das Spiel nach vorne einzuleiten. Das ist auch ein Problem für die Gegner, dass Burns viele Pucks kontrolliert an den Mann bringt nach vorne und dass damit diese Offensive der Carolina Hurricanes nicht gut gestoppt werden kann. Das zweite Verteidigerpaar wollte ich drauf eingehen, Brady Shea und Brad Pesce, die sind bei manch anderem Team das erste Verteidigerpaar und auch da wieder, die können alle richtig gut skaten. Dmitri Orlov eben, wenn man das überlegt, der ist im dritten Verteidigerpaar mit Chatfield zusammen jetzt sicherlich sehr unangenehmer Spieler, auch Gegenspieler, Jaden Chatfield. Von daher, sehr gute Verteidigung, die Carolina Hurricanes. Vielleicht die beste, zweitbeste der Liga. Man könnte da jetzt Vegas noch mit anführen, die, glaube ich, sogar noch ein Stück weit größer sind. Obwohl, wenn man sich die Spielermaße anschaut, ist es dann schon so, dass auch die Carolina Hurricanes da, Orlov ist der kleinste, aber ansonsten sind die alle auch nicht wirklich klein gewachsen in der Verteidigung. Also da auch extrem gute Verteidigung. Ja, dann muss man auch sagen, Jordan Staal, auch ein sehr, sehr guter Spieler. Da hatte ich mir auch eine Notiz gemacht, genau. Es gibt keinen Spieler in der NHL, und zwar in der gesamten NHL, der einen höheren Anteil, was die High Danger Chances betrifft und die Expected Goals betrifft, hat. Das heißt also, wenn Jordan Staal auf dem Eis steht, ist das Spiel sehr auf Seiten der Carolina Hurricanes. Und das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass er oft dann auch die richtig guten Gegenspieler bekommt. Also er ist einer der großen Schlüssel auch zum Erfolg der Carolina Hurricanes. Ja, auf der Gegenseite was kann man da sagen? Also die New York Islanders hatten eine richtig gute Phase jetzt im April. Da haben sie 13 Tore nur zugelassen in 8 Spielen. Das ist auch ein Grund gewesen, warum sie dann die Playoffs am Ende erreicht haben. Ja, dann auch vergleichsweise souverän, wenn man sich das Ganze anschaut. Aber ich habe es halt eben schon erwähnt, Platz 24, was die Tore betrifft, Platz 19 im Powerplay. Die Offensive ist nicht so wirklich gut. Gibt allerdings ein Spieler, wo man vielleicht sagen kann, das könnte auch einer sein, der die Serie dann in Richtung New York Islanders ausschlagen lassen kann. Das ist Brock Nelson. Und das ist ein Spieler, der wird an der einen oder anderen Stelle dann schon unterschätzt. Der hat jetzt in dieser Spielzeit 34 Tore gemacht. Ich will mal einmal auf seine Statistiken der letzten Jahre gehen. Ich meine, er hat jetzt die letzten Jahre 37, 36 und 34 Tore gemacht und auch dazu hatte ich einen kleinen Fakt gefunden. Das sind genauso viele wie Jake Guentzel und Sidney Crosby in den letzten 3 Jahren. Also da muss man auch schon mal sagen, naja, hätte glaube ich auch nicht jeder gedacht. Ich will nicht sagen, dass Brock Nelson in der Klasse ist wie ein Sidney Crosby oder wie ein Jake Guentzel, aber er ist ein Spieler, der viel Offensive beiträgt zu den New York Islanders, immer so ein bisschen hinten runterfällt, auch jetzt mit Bo Horvat, mit Basal, das sind natürlich die offensiven Leute, die genannt werden, aber vielleicht ist Brock Nelson einer, der, wenn die New York Islanders eine Chance haben wollen, dann auch richtig, richtig gut spielen muss. Die anderen, das sind natürlich die Torhüter bei den New York Islanders, aber da gibt es auch so eine kleine Besonderheit, denn normalerweise hätte man jetzt gedacht, ja, das ist ja Ilya Sorokin, der klar im Normalfall die Nummer 1 ist, aber, und sie haben eben mit Semyon Varlamov auch einen sehr, sehr guten Backup. Im Moment ist es aber so, dass das genau andersherum ist, was interessant ist, denn natürlich Patrick Roy, der Coach, der während der Saison kam, der ist ein Hall of Fame Torhüter. So, und der hat schon mal Varlamov trainiert, damals bei der Colorado Avalanche. Und da ist es jetzt so, dass Varlamov in den letzten Wochen richtig gut war. Bilanz von 8-1-1 seit Anfang März, ein Gegentorschnitt von 2,09. Und das ist eben schon etwas, wo man sagen muss, hey, da hat er den New York Islanders sehr geholfen und dann eben auch dafür gesorgt, dass sie in die Playoffs einziehen können. Sorokin hat einen schlechten März, das muss man wirklich sagen, aber auch im April hat der in 3 Starts eine Fangquote von 94,4%. Also auch da ist es so, vorhin hatte ich eben bei Carolina das erwähnt mit dem Torhüter-Duo, Sorokin und Varlamov sind 2 extrem gute Torhüter und da würde ich sogar einen kleineren Vorteil bei den New York Islanders sehen. Ist allerdings auch irgendwie wieder so eine strange Situation. Was macht jetzt Ra, wenn Varlamov direkt am Anfang ein Spiel hat, wo es schlecht läuft? Das muss ja nicht unbedingt an ihm liegen. Das kann ja auch daran liegen, dass Carolina erste Heimspiel richtig mit Adrenalin rauskommt. Keine Ahnung, das gewinnen sie 6-1, 6-0 oder wie auch immer. Oder schießen halt einfach schnell viele Tore. Was macht Patrick Roy da? Also das sind dann auch natürlich diese Mindgames, diese kleinen Schachzüge, die dann eben auch entscheidend werden in den Playoffs. Wie reagieren dann auch die Trainer? Wie schnell reagieren dann auch die Trainer? Und wie viel machen sie dann an der Stelle richtig? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann muss mal eine Reihe umgestellt werden? Und so weiter. Da sind wir auch gleich bei einem weiteren Punkt in der Serie. Rod Brind'Amour hat immer noch keinen neuen Vertrag. Das war vor ein paar Jahren genauso. Da ist er auch mit einem auslaufenden Vertrag in die Playoffs gegangen, hat dann kurz nach der Saison dann seinen Vertrag wieder verlängert beziehungsweise dann einen neuen unterschrieben. Das ist die Situation, die wir auch in dieser Spielzeit haben. Natürlich ist es aber so, dass Brind'Amour auch ein sehr, sehr erfahrener Coach ist, aber er ist insgesamt als Spieler nicht ganz so erfolgreich gewesen wie Patrick Roy. Jetzt muss man natürlich auch immer so ein bisschen die Umstände sehen. Brind'Amour ist kein Hall of Fame-Spieler. Er ist einer derjenigen, der häufig genannt wird, wenn es darum geht, wer ist jemand, der eigentlich in die Hall of Fame gehört, aber jetzt noch nicht da drin ist. Aber wir wollen nicht auf die Dinge, die er als Spieler gemacht hat, eingehen, sondern die letzten Jahre hat er Carolina Stück für Stück weiterentwickelt. Und auch in diesem Jahr ist es so, am Anfang gab es vielleicht so ein bisschen Zweifel, dass man gesagt hat, hey, die sind, ich will nicht sagen eine Schießbude, aber sie haben mehr Gegentore kassiert. Die Torhüter waren eben einfach nicht gut. Aber auch da hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben so ein bisschen ihre Philosophie geändert. Ich habe jetzt lange Zeit über Jake Guentzel geredet. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, bei den Carolina Hurricanes, da ist auch noch Evgeny Kuznetsov Und Playoffs, Evgeny Kuznetsov war 2018 der Spieler bei den Washington Capitals mit den meisten Punkten. Das war nicht Ovechkin, der zwar MVP wurde, aber das war Evgeny Kuznetsov. Also der hatte da mehr Punkte und ich meine auch mehr Tore als Ovechkin. Also von daher, der kann durchaus auch performen. Der hat damals das legendäre Tor geschossen aus Sicht der Capitals zum Sieg dann gegen die Pittsburgh Penguins in der Serie. Also auch das ist ein Punkt. Jemand, der jetzt frei aufspielen kann, der ja auch sehr, sehr euphorisch, will ich nicht sagen, sondern sehr, sehr ja einfach frei und entlastet und entspannt wirkte in den letzten Wochen, was man da so gesehen und gehört hat in Carolina, weil er diesen Druck nicht mehr hat, den er in Washington dann hatte. Und ja, das kann auch ein X-Faktor sein, der dann eben auch nochmal ihnen noch mehr Tiefe gibt. Der ist jetzt aktuell vierte Reihe aufgestellt. Das ist natürlich auch wieder ein Luxus, wenn der ansatzweise auch nur das zeigt, was er damals dann in den tiefen Playoff-Läufen der Washington Capitals gezeigt hat. Jo, was habe ich mir noch notiert? Auf der anderen Seite eben Patrick Roy, guter Spieler gewesen, als Coach aber noch nicht so viel Erfolg gehabt. Ich meine, er hat mit den Fs damals auch die einzige Serie verloren, wo sie reingekommen sind. Auf jeden Fall ist er keiner, der jetzt schon Meistertrainer ist, der schon mal in einem Eastern Conference Final war, der schon mal dort sehr viel Erfolg hatte. Brind'Amour nochmal auf der Gegenseite, auch das, sie waren letztes Jahr im Eastern Conference Final. Ja, das war ein Sweep, der war aber sehr unglücklich und eben noch nie so eindeutig, wie das ein 4-0 vermuten lässt. Also an der Stelle eben da auch, ja, glaube ich, mehr Erfahrung auf der Trainerposition, was dann Rod Brind'Amour da mit reinbringen kann. Tja, damit habe ich, glaube ich, von meinen Notizen erstmal soweit alles abgearbeitet. Natürlich gilt übrigens da, kurzer Einwurf, immer, wenn euch was einfällt, wenn ich jetzt irgendetwas vergessen habe, also ich bereite die Sendung vor, ich gucke mir andere Vorschauen, wenn es denn schon welche gibt, ich gucke mir Vergleiche an und so weiter, versuche da immer so ein paar Sachen rauszupicken, die ich gut finde. Statistiken habe ich erwähnt, ich schaue mir die Aufstellung an, aber selbstverständlich werde ich Dinge vergessen. Und jetzt sehe ich direkt noch was ich mir zwischendrin notiert habe. Noah Dobson bei den Islanders, der könnte verletzt sein. Der hat jetzt nicht gespielt zum Schluss der regulären Saison. Das wäre ein Mega-Verlust für die New York Islanders, weil der beste offensive Verteidiger ist. Der hat richtig gut gespielt die Saison, so ein bisschen eine Breakout-Season vielleicht, wenn man das so sagen kann. Und das würde ihnen natürlich extrem fehlen, weil sie ja so schon wenig Offensive haben. Und wenn dann Dobson auch noch hinten als Quarterback auch im Powerplay fehlt, dann wird das sehr, sehr schwer. Wenn euch aber auch solche Dinge auffallen, die ich eben nicht erwähnt habe, wenn ihr da Fragen habt oder Interesse daran, hey, warum hast du nicht das zweite Verteidigerpaar der Islanders im Penalty-Killing erläutert oder was auch immer euch da einfällt, gerne schicken, @Lars_Mar bei X, bei Instagram bin ich, Sportpassion findet ihr da auch relativ einfach und info@sportpassion.de, das wäre die E-Mail-Adresse. Da also gerne Fragen zu den Vorschausendungen, natürlich dann auch zu den Spielen, wenn sie denn laufen, wenn die Serien laufen, sehr, sehr gerne. Ich kann und werde nicht alles in meinen Vorschausendungen thematisieren und auch berücksichtigen, das geht so nicht, kriege ich zeitlich nicht hin. Und ich glaube, dann würden die Sendungen auch den Rahmen sperren. Deswegen da sehr, sehr gerne Fragen und natürlich auch ein Feedback. Also wenn ihr jetzt sagt, da waren mir jetzt zu viel Statistiken drin, da war mir zu wenig mit drin, ich habe es ja in der Umfrage bei X, aber du hättest auf das Maskottchen eingehen sollen, mache ich nicht. Wäre vielleicht mal Fun für irgendwas anderes, aber in den Playoffs habe ich da wenig Zeit für. Also auch da sehr, sehr gerne, wenn ihr da irgendwelche Wünsche und Bitten habt. So, und bevor wir jetzt die Sendung hier beenden und zu Ende bringen, dann muss ich natürlich auch einen Tipp abgeben und der, ich glaube, er konnte das schon raushören aus den letzten Minuten, geht eindeutig in Richtung Carolina Hurricanes. Ich sag 5 Spiele, weil in irgendeiner Form einer der Torhüter der New York Islanders ein Spiel klaut, vielleicht auch sogar eins der ersten beiden, aber die Hurricanes haben im letzten Jahr, fand ich, vergleichsweise souverän gewonnen gegen die New York Islanders. Ja, das waren dann, glaube ich, 6 Partien am Ende und es war auch an der einen oder anderen Stelle knapp, aber damals hatte Carolina kaum Offensive. Jetzt haben sie eine wesentlich bessere Offensive. Wie gesagt, Günzel, Svechnikov und Kuznetsov. Und da wüsste ich nicht, was da schieflaufen soll auf Seiten der Carolina Hurricanes. Deswegen sage ich Hurricanes in 5 gegen die New York Islanders. Und damit erstmal erste Vorschau auf die Playoffs 2024. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.